Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin. So, dann erstmal alles Liebe, Gute zum Frühlingsanfang. Yay.
Ja, wollte ich gerade sagen, der Frühling ist da, die Kirschblüten fangen an zu blühen. Ach Mensch, es kann doch so schön sein, nicht
wahr? Ja, und die Kirschbäume kippen reihenweise in Japan um. Weil, ne, also von daher.
Da aber, wollte ich mal was Positives sagen und Micha kommt gleich wieder um die Ecke.
Ja, ja, da kann ich aber auch. Da kann ich aber auch. Uhrzeit wird bald umgestellt. Ja.
Oh. Endlich. Ja, kleiner Hinweis, bitte besorgt euch einen Wischmopp. Wir fangen gleich mit ziemlich viel Geschleime an und es könnte sein, dass man ausrutscht.
Vielleicht sollte man dazu sagen, es ist nicht unser Geschleime.
Nein, das nicht. Also wir schleimen nicht. Wir mögen euch alle nicht. Das wisst ihr ja selbst. Also von daher brauchen wir auch gar nicht schleimen. Nein, natürlich nicht. Wir lieben euch alle. Ach Gott, diese Nase ist wieder so lang geworden. Mann, Mann, Mann. So Leute, ja, wir müssen leider mal auf den Iran zu sprechen kommen, beziehungsweise auf Trump. Denn Trump hat ja die Woche gefordert, dass doch bitte ganz viele Staaten bei der Sicherung der Straße von, wie heißt die, Hormuz oder irgendwie so, helfen. Und naja, alle Staaten haben ja abgesagt eigentlich, mit Ausnahme von Japan, die haben gesagt, jo, wir prüfen das mal. Und nun war Takeishi zu Besuch in den USA. Und wie soll ich sagen, hat da, glaube ich, die größte Schlammspur der Welt hingelegt. Also das ist da war, ich glaube, noch tiefer kann man gar nicht in den Hintern von Trump klettern, wie sie das jetzt gemacht hat. Also zum einen hat sie Hilfe zugesagt, aber natürlich mit rechtlichen Grenzen, weil Japan, das geht ja von der Verfassung her nicht so einfach. Mhm. Aber das, was sie dann gebracht hat, denn sie sagte nämlich während des Treffens, dass Trump die einzige Person sei, die weltweit Frieden und Wohlstand bringen könnte.
Ach jo. Wir wissen jetzt mittlerweile alle, dass Trump, dass man mit denen auf eine bestimmte Art und Weise umgehen muss, wenn man keine Leichereien mit ihnen haben will, ne? Aber ich glaube nicht, dass das die richtige Art und Weise war.
Nee, und das glauben weder die eigene Partei oder sehr viele aus der eigenen Partei auch nicht und die Opposition übrigens auch nicht, genauso wie die Hälfte der oder über die Hälfte der Bevölkerung in Japan, die nämlich eine Schnappatmung bekommen haben. Wobei, was ist das denn bitte? Und jetzt auch tatsächlich eine Stellungnahme fordern, weil, nee, hinzu kommt, dass es in Japan eigentlich üblich ist, dass sich so bei außenpolitischen Positionen die Opposition mit der Regierung abspricht. Aber irgendwie weiß die Opposition momentan überhaupt nicht, was Sache ist, denn auch die Zusage auf einmal, ja, wir helfen bei der Straße von Hormuz, ja, da ist halt das Problem da, Japan hat sich bisher offiziell ja eigentlich enthalten mit Kommentaren und auch so, also diese Aussage und überhaupt alles, was da so besprochen worden ist, das widerspricht ein bisschen den eigentlichen Kurs, den man ursprünglich mal festgelegt hatte. Das kommt gar nicht so gut an. Und yeah, das ist wieder so ein Ding so, Madame, bitte vorher denken, dann ja, den Mund öffnen.
Vor allem die LDP, also ihre eigene Partei, wusste ja auch eigentlich nicht, was abgeht, weil die haben ja gefragt immer so, hey, ja, wie stehen wir denn jetzt zu Trump? Wie stehen Sie denn, Frau Premierministerin, zu Trump und der ganzen Situation? Und sie meinte, ja, ich treffe mich mit denen jetzt. Und das war dann so praktisch ihr Machtwort und damit hatte sie das Thema dann im Parlament abgewürgt. Und jetzt hat sie sich mit Trump getroffen und sagen wir mal so, bei vielen Leuten im Parlament lag denn doch die Kinnlade doch so ein paar Etagen tiefer, als sie gesehen und gehört haben, was sie da so angestellt hat.
Also im Prinzip ist das ein sehr, sehr enger Kuschelkurs mit den USA. Keine Kritik, eigentlich nur Lobeshymnen, Investitionspläne und so weiter und so fort. Der Spaß war ja, als sie da meinte, ja, wir helfen, aber die Verfassung lässt das halt nicht so ganz so zu, wie du es gerne hättest, nach dem Motto. Da kann dann von Trump die Aussage, naja, aber ihr müsst bedenken, dass wir ganz viele Soldaten haben, die eure Sicherheit garantieren. Also sprich, ja, man hat dem POTUS dann doch nicht so gefallen. Und es gab ja noch diese Pearl Harbor, diesen Pearl Harbor Vergleich, wo ich halt, also wo mir die Kinnlade runtergefallen ist, als ich das gesehen habe, denn ein Reporter fragte, warum Japan nicht informiert worden ist über den Angriff und da sagte er ganz eiskalt, die haben uns ja auch nicht informiert, dass sie Pearl Harbor angreifen.
Ja, also genau hat er gesagt, ja, sie kennen sich ja mit Überraschungen aus, ne, Thema ja. Pearl Harbor. Wobei, man da muss man sagen, da ist der Premierministerin auch so fast das Gesicht rausgefallen, also das hat ihr auch nicht sich so gefallen. Und ich hatte auch gehört aus Japan, dass dieses Treffen wurde ja wohl irgendwie live gesendet, mit einem Übersetzer oder einer Übersetzerin. Und die war tatsächlich die Person dann so für ein paar Sekunden sprachlos, weil man auch einfach nicht wusste, wie man da bitte sowas jetzt den Zuschauer erklären soll, was der Trump ja. da gerade gesagt hat.
Ja, es ist absolut, also ich weiß auch nicht, was den Leuten da einfällt oder Trump da einfällt, das ist doch alles nicht mehr normal, also ganz ehrlich.
Ja, es gehört aber zum Programm, ne? Man sieht das Muster überall. Trump kuschelt ja auch gern mit lauter Autokraten in der ganzen Welt, ne? Das ist sein Vorbild. Und Trumps Politik, egal wie viel Verwüstung und, ja, Widerwillen es vorruft, im Moment funktioniert sie noch, ne? Also im Moment hat er noch die Macht und seine ganze Clique zieht da Geld raus ohne Ende. Und das sehen halt viele Leute und haben es auch nachgemacht, ne? Eine ganze Menge Leute haben sich den Stil von Trumps Regierung, ihrer Propaganda und allem angepasst. Und es ist ja gut die Frage, ob die japanische Premierministerin das sieht und auch denkt sich so, oh, ich mach's mal wie Trump, weil es wirkt so, ne? Einfach über die eigene Regierung drüber gehen, Blödsinn labern, sich gleich mal ihren Versprechungen in Wilde verstricken, ne?
Ja, das ist so eine Sache. Ich meine, klar, sie wird jetzt natürlich nicht komplett den Trump-Stil fahren können, aber einige Teile übernimmt sie definitiv. Das merkt man auch. Nicht umsonst gibt es sehr, sehr harte Kritik allgemein an ihr von allen möglichen Ecken. Übrigens auch aus der eigenen Partei. Die Beliebtheit ist zwar momentan noch tatsächlich sehr hoch, aber sie fällt. Also Meinungsumfragen haben diese Woche auch ergeben, dass, wie war das, irgendwie 3 Prozentpunkte jetzt gefallen ist. Und das geht halt weiter nach unten. Hinzu kommt die LDP, die ist noch immer sehr weit weg von beliebt, vorsichtig ausgedrückt. Also ich weiß nicht, wenn das so weitergeht, naja, hinzu kommt, dass man sehr unzufrieden ist, wie die Regierung mit der Krise umgeht. Denn Japan hat das Problem, man ist ja extrem abhängig von Erdöltransporten und die meisten gehen ja genau durch diese Schifffahrtsroute. Tja, und das führt jetzt dazu, dass das Ganze ganz schön teuer wird. Vor allen Dingen Benzin, logisch, kennen wir ja bei uns hier auch. Und sie hat ja großspurig angekündigt, ja, wir werden jetzt subventionieren, dann halten wir den Preis bei, was war das, 170 Yen. Liegt jetzt übrigens bei 210, glaube ich, war das letzte. Hat also nicht ganz geklappt. Hinzu kommt, dass das auch ganz schön dauert, bis sie es durchhaben. Und dann gibt es auch dieses Problem mit, hey, es wird alles teurer. Naja gut, dann sehen wir mal zu, dass die Verbrauchsteuer gesenkt wird. Daran hält sie ja immer noch fest, obwohl wirklich mittlerweile echt jeder sagt, ey Leute, ja, wie soll das bezahlt werden? Jetzt noch mit dem Iran im Nacken, happy birthday. Naja, ist eine nette Maßnahme, aber die Entlastung kommt maximal auch erst Ende des Jahres, wobei jetzt auch der Einzelhandel schon gesagt hat, naja, die Kassensysteme umstellen und so weiter, das dauert mindestens ein Jahr lang. Also sprich, das können wir eigentlich auch schon längst abhaken. Ja, und dann kommt noch die Tatsache dazu, dass momentan eigentlich die halbe Industrie am Kotzen ist, weil auf der einen Seite müssen sie gerade die Löhne erhöhen, weil es sind ja Shunto. Ja, und auf der anderen Seite haben sie halt eben auch dieses Problem mit, irgendwie ist Erdöl ein bisschen teuer geworden, ne?
Ja.
Also da kommt nicht ganz so toll. Übrigens, wer dieses Jahr nach Japan reisen möchte und noch kein Flugticket hat, der wird sich bald freuen.
also
falls er mit Anna und mit Jell fliegt, wohlgemerkt. Mit anderen Folgen.
Also die ganzen Krisen, ne? Egal ob es die Krise in der Ukraine ist, der Krieg oder Krieg mit Iran oder doch die Nachwirkungen von der Pandemie, die Flaute in der Wirtschaft überall auf der ganzen Welt, das zeigt bei allen Regierungen auf der Welt dann die Risse. Ne?
Ja.
Auch bei uns ist ja eine ganze Menge mieses Zeugs, kommt immer wieder hervor. Weil die Leute gucken kritisch hin, wenn es halt alles so runtergeht.
Okay. Bei uns muss man aber auch dazu sagen, wir haben ziemlich unfähige Leute in der Regierung sitzen.
Ja, das haben andere Länder aber auch. Ne? Und ja, auch Japan, Matterfusch. Die Sache ist die, was hier richtig brutal raussticht für mich, ist, dass sie es so offensichtlich mit der Öffentlichkeit macht, also mit der PR-Arbeit so vergeigt hat. Weil hier, so viele Länder haben Trump einfach abgesagt, ne, was die Straße von Hormus angeht. Das heißt nicht, dass die das ignorieren. Ne? Die europäischen Länder zum Beispiel schließen sich auch zusammen, um auf eigene Faust da unten etwas zu machen und was zu bewegen. Die wollen halt nur nicht mit Trump und seiner verdammten Krieg da zusammenarbeiten.
Vor allem muss man ja auch mal bedenken, er hackt die ganze Zeit auf der NATO rum, auf jeden einzelnen EU-Land und so weiter. Und dann kommt er an, wenn er in Schwierigkeiten gerät, weil da unten läuft es echt überhaupt nicht gut. Ein bisschen konzeptlos das Ganze. Und dann kommt er an, ja, ihr müsst uns helfen. Hallo? Nee, wenn mir jemand in die Fresse haut, dann helfe ich ihm nicht. Punkt, Ende aus. Dann hat er selbst verzapft. Und naja gut, ich meine, er wird ja auch unbeliebt in den USA. Und das nicht zu knapp. Also es läuft gar nicht gut für die Magergänge da unten. Ja. bis dato kann er halt gerade in Japan noch einiges anrichten. Und das sieht momentan leider danach aus, als wenn er da einiges anrichtet. Denn egal, wo man hinguckt, also zum Beispiel werden jetzt aktuell gerade Sanierungsprojekte abgesagt, weil die Kostensteigerung dadurch geben im Prinzip diesen Projekten auch noch einen Rest. Und wir wissen ja, es laufen ja unglaublich viele Sanierungsprojekte in Japan.
Ja.
Wohlgemerkt, da kommen noch steigende Baukosten logischerweise allgemein dazu und fehlende Arbeitskräfte und so weiter. Aber das Problem ist halt, ja, jetzt tropfen auf den heißen Stein. Dann kommt hinzu, dass im Prinzip alle Buslinienanbieter gerade um die Wette kotzen, weil sie sagen, ey Leute, hallo, das wird langsam ein bisschen teuer hier, macht mal was. Und nein, eure Subventionen werden dafür nicht ausreichen. Aber sie können halt auch nicht die Preise anheben. Ja, das ist halt auch nicht so toll. Gleiches bei Taxis, gleiches bei einigen Herstellern, also großen Unternehmen, die jetzt sogar schon Produkte eingestellt haben, weil es einfach nicht mehr geht oder zumindest die Produktionsmenge reduziert haben. Also es wird wirklich schmerzhaft langsam.
Ja, ich habe halt Sorgen, dass, weil die japanische Regierung halt jetzt gekuscht hat oder die Premierministerin gekuscht hat, während andere Länder gesagt haben, nee, mit deinem Unsinn machen wir nichts, dass dann hier irgendwie die Rechten in Japan und andere Gruppen das wieder ausschöpfen und sagen, guck mal hier, die blamiert uns, die halt hält gar nichts auf den Stolz von Japan, weil die Probleme haben die anderen Länder auch mit den Kosten, ne?
Ja, das ist klar. Übrigens irre ich mich da. Ich meine, ging da heute nicht die Nachricht rum, dass da irgendwie, wollen sie jetzt, wir Deutschland doch irgendwo bei Hormus irgendwas machen? Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich habe das nur beiläufig gelesen.
Ja, also was machen schon, aber es heißt nicht, dass wir Trump irgendwelche Kriegsschiffe schicken. Also irgendwas muss ja gemacht werden, aber ja, also wir werden, denke ich, da nicht jetzt Trump irgendwie den Hintern kriechen, so wie Takaishi es gemacht hat.
Nein, das Gott sei Dank so. Ich meine, so blöd ist Merz Gott sei Dank nicht. Aber
ein bisschen Würde hat er ja auch noch. Ja, nicht viel, aber ein bisschen.
Ich meine, er steckt ja auch schon ein bisschen drin in Trumps Hinternähe, aber im Prinzip ist es halt einfach so, dass die Auswirkungen einfach da sind. Ich weiß nicht, ob Trump die Welt brennen sehen will, keine Ahnung, aber Japan kriegt auf jeden Fall volle Kanone ab, weil die sind so unglaublich darauf angewiesen. Und naja, da ist die ganze Ecke sowieso gerade im Pulverfass. Also mich würde es nicht wundern, wenn das bald explodiert.
Krisen sind immer eine gute Gelegenheit für reiche Leute, Geld zu klauen.
Ja, das stimmt allerdings.
Egal, ob sie die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufreißen und dann Profite rausschlagen oder ob sie bei anderen Sachen ihr Geld verdienen. Auch das hier ist eigentlich, dem Trump kann sowas von recht kommen. Ne?
Naja, ich meine, klar, es geht nur um Geld für seine Gang. Das ist logisch. Die bedienen sich da ja alle sowieso immer ständig selbst.
Ja, also genau, ihm kann es, wie gesagt, egal sein. Ja, das ist nicht sein Krieg, den er ausfechten muss. Nur er scheffelt nur die Kohle und wenn alles abgebrannt ist, dann geht er in Rente oder so. Keine Ahnung, was er noch machen wird.
Er ist schon 80, oder?
Ja, ich sag doch, was er macht, wenn er noch überhaupt vorhanden ist. Ich meine, dass der irgendwie mehr zum gammeligen Gemüse immer mehr wird, ist ja auch offensichtlich, aber ihm kann es egal sein. Ist es ja nicht seine Zukunft.
Richtig. Er versaut ja nur die anderen Menschen. Naja. So, wer jetzt übrigens meint, dass es jetzt für Frauen ein bisschen leichter wird in Japan, weil man ja hat ja jetzt die japanische Premierministerin, also könnte sich ja hier und da ein bisschen was ändern, der wurde mir diese Woche leider auch mal wieder das Gegenteil,
belehrt,
danke, das Wort habe ich gesucht. Denn es gibt ja immer noch diese Diskussion mit der weiblichen Thronfolge, denn das Kaiserhaus, das schrumpft ja. Ja, also sprich, auch da ist so ein bisschen Nachwuchsmangel. Und man diskutiert ja schon seit Jahren darüber, ob man nicht endlich mal wieder Frauen zur Thronfolge zulässt. Das ist ja nicht so, dass es noch nie eine weibliche Kaiserin in Japan gab. Aber, tja, da hat Takaishi jetzt auch gesagt, nö, machen wir nicht. Lass mal sein, brauchen wir nicht. Fertig.
Ja, das Argument war ja, dass es ja noch den Clean gibt. Na gut, so klein ist er ja mittlerweile auch nicht mehr. Ist jetzt, glaube ich, 18 geworden, ne, der Prinz?
Ja, ich glaube ja, aber der will ja gar nicht.
Ja, abgesehen davon, aber andererseits, ich meine, das ist eine Person und ich möchte denen natürlich niemanden dort was Böses wünschen, aber es reicht ja schon ein unglücklicher Autounfall aus und was hat man dann? Weil es gibt niemanden mehr. Als nächstes wäre dann halt entweder der Bruder dran, also der Bruder vom Kaiser, der aber halt auch schon recht alt ist, oder der eine Onkel oder Cousin, der glaube ich schon über 80 ist, also der wird es bestimmt nicht mehr lange machen. Also von daher, das sind drei Personen, die da irgendwie in der Erbfolge sind. Und was ist denn, wenn der Prinz tatsächlich Kaiser wird, was ja gut sein kann, und der aber keine Kinder hat? Cool. Weil dann ist Ende im Gelände. Also man muss doch irgendwie sie, oder was ist, wenn der nur weibliche Kinder hat, also nur Töchter? Das ist schon eine Frage, die man irgendwie langsamer behandeln muss, auch wenn es noch nicht so dringend ist, aber man kommt immer mehr aufs Ende zu. Und wenn man dann wirklich am Ende steht, dann muss, denkt man sich wahrscheinlich irgendwelchen Blödsinn auch, der überhaupt keinen Sinn macht.
Ja, man möchte jetzt wieder Nebenlinien in die Thronfolge mit reinstopfen. Was eigentlich auch nicht so gut ankommt, wenn man mal so ehrlich ist. Denn in Japan, also laut Umfragen, die Bevölkerung kann sich ohne Probleme eine Kaiserin vorstellen. Das ist da überhaupt kein Problem.
Ja, aber die Umfragen sind eigentlich schon seit Jahren ziemlich deutlich, was das angeht, ne?
Ja, total. Ja. Und wie gesagt, es ist ja nicht, es wäre nicht das erste Mal, dass Japan eine Kaiserin hat. Es ist nicht so, dass der Kaiser immer grundsätzlich männlich war in Japan.
Ja.
Das halten wir auch mal fest. Aber naja, gut, also man möchte halt nicht.
Man möchte halt nicht. Das ist ja mal wieder Politik an den Wünschen der Bevölkerung vorbei, ne?
Ja, vor allen Dingen ist das einfach wieder so eine typisch konservative Politik. Bloß nicht ändern, egal wie doll die Hütte brennt. Und die Hütte brennt im Kaiserhaus.
Wir haben das schon immer so gemacht und das wird jetzt auch einfach so weitergeführt. Dass es überhaupt keinen Sinn macht, ist total egal. Aber irgendjemand hat das mal so beschlossen. Vor allem, es ist ja noch nicht, also wenn ich mich recht erinnere, steht das ja noch nicht mal wirklich so schwarz auf weiß drin, dass das nicht erlaubt ist.
Nö.
Also es ist eigentlich nicht so strikt festgelegt, wie sie es immer so verlauten lassen. Deswegen, ja, verstehe ich nicht, warum man sich da mit Händen und Füßen sträubt.
Tja, das ist eine sehr gute Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut, ich meine, verstehen wir die Politik in Japan? Nein, denn in Japan wird erneuerbare Energie bekanntlich subventioniert. Also was heißt subventioniert? Aber es gibt zumindest eine sogenannte garantierte Abkaufquote. Das heißt also, die Energieversorger müssen Produzenten halt Energie abkaufen. So, und die wird jedes Jahr neu festgelegt. Naja, und jetzt hat man sich dann halt gedacht, ach ja gut, also ich meine, ne, ist ja eh schon alles teuer, dann machen wir diese Umlage doch auch nochmal ein bisschen hoch und bringen sie auf Rekordwert, damit wir die Energie noch ein bisschen teurer machen in Japan.
Ja, ja, ja. Es ist eindeutig, dass man diese Sorte von Energie, diesen Sektor kontrollieren möchte, ne?
Mhm.
Weil es, egal wie du es drehst und wendest, egal wie du es rechnest, ne, es rechnet sich auf jeden Fall mehr Solarenergie und Windenergie und Wasserenergie zu machen als irgendwas anderes. Besonders jetzt, wo Gas unbezahlbar wird. Bald,
also,
ne,
um es ganz kurz zu erklären. Dieses System wurde halt eingeführt, um eben den Ausbau von Erneuerbaren zu fördern. So, das gilt wohlgemerkt nur für ältere Anlagen. Ich glaube, die innerhalb der letzten 5, die gebaut worden sind, also in den 5 Jahren, die kriegen eine andere Art von Subvention, das ist weniger. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt einfach, dass man, naja, sie eigentlich ausbauen möchte, auf der anderen Seite aber auch selbst ausbremst. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Und private Haushalte müssen diese Umlage vollständig bezahlen. Energieintensive Industrien natürlich nicht.
Ja, ja, logisch, logisch, logisch. Man will es einfach der Bevölkerung madig machen. Madig und mausig, die ganze Angelegenheit. Ja. Dass niemand irgendwie das unterstützen möchte. Ja, es ist so eindeutig, ne, dass einfach die andere Energielobby da halt drückt.
Ja, das ist von vorne bis hinten ein total kokolores System. Das wurde auch bei der Einführung schon gesagt, das wird so nicht funktionieren. Und das funktioniert auch nicht, es macht einfach nur wieder alles teurer. Und das gerade jetzt, wo sowieso, egal wo du hinguckst, in Japan die Preise wieder weiter explodieren. Klar, Inflation ist runter, das hilft noch nicht sehr viel, wenn die Transportkosten steigen. Also aus dieser Preisspirale kommen sie halt nicht raus. Und das führt natürlich dann auch zu anderen Sachen, wie zum Beispiel, dass Menschen in Japan mittlerweile in die Vororte ziehen, weil einfach die Großstädte zu teuer sind. Allen voran natürlich Tokio, denn da kostet mittlerweile eine Eigentumswohnung schon über 100 Millionen Yen. Das ist also 580.000 Euro, das ist schon ordentlich für ein ganz normales Zwei-Zimmer-Ding. Genauso wie die Mieten steigen ja logischerweise auch. Und dadurch, tja, geht es jetzt in die Vororte. Aber wer hätte es gedacht, die Vororte werden jetzt auch teurer. Tada!
Ja, das kommt irgendwie sehr bekannt vor, ne?
Richtig. Dazu kommt, dass die Grundstückspreise im letzten Jahr exorbitant gestiegen sind. Und das macht das Bauen in Japan sowieso ganz schön teuer. Also man kann jetzt auch nicht damit rechnen, dass man mal, bezahlbaren Wohnraum nachgebaut wird, weil das ist einfach gänzlich nicht möglich. Außerdem konzentriert sich das ja gerade in der Region Tokio eher auf Luxusimmobilien. Das ist ja so der neueste Schrei aktuell.
Ja, wobei ja die auch nicht mehr so gut laufen. Also wir haben zwar bisher keine Neuigkeiten gehört, aber zuletzt war ja der Stand, dass gerade so Büroräume...
Nee, die laufen.
Ah, okay, die laufen wieder. Gut, dann nehme ich das wieder zurück.
Also die gehen weg wie warme Semmeln, weil ist ja immer noch so dieser Tokio-Hype im Prinzip. Aber wohnraumtechnisch, da wird es tatsächlich schwierig, weil auch da kaufen die Leute mittlerweile auch ein bisschen sparsamer. Vor allen Dingen, weil die meisten dieser Wohnungen wurden halt an chinesische Spekulanten verkauft. Und die finden Japan aktuell gar nicht so toll. Die finden eher Südkorea gerade sehr spannend.
Meine Güte, das ist gefährlich, denn Wohnung ist ein Bedürfnis, das ist grundlegend.
Richtig. Ja. Und dementsprechend sind in Tokio jetzt auch mal Menschen auf die Straße gegangen und haben für bezahlbaren Wohnraum demonstriert und kritisieren da vor allem die Regierung, weil man redet ja immer über hohe Preise und so weiter, aber das Thema Mieten wird gar nicht angesprochen eigentlich. Und sie haben halt konkret gefordert, Leute, setzt das mal auf eure Agenda, das ist ein Punkt, der muss behandelt werden, das kann so nicht weitergehen. Und es ist halt leider tatsächlich so ähnlich wie auch hier in Deutschland mittlerweile, man muss größtenteils schon zwei Jobs haben, um überhaupt den Wohnraum bezahlen zu können, plus dann noch den Rest, den man so braucht. Und das ist einfach ein Zustand, der geht so nicht mehr. Also, ja, ich sag jetzt mal, gerade in den Großstädten in Japan ist es genauso wie hier auch.
Ja, leider, leider, ne?
Ja, aber dass die Leute demonstrieren gehen, das ist tatsächlich selten.
Das wird sich bestimmt häufen in nächster Zeit.
Ja, die Leute in Japan sind ziemlich unzufrieden. Es gab ja auch kürzlich eine ziemlich große Demo, also für japanische Verhältnisse große Demo, und zwar, glaube ich, über 1000 Leute, die halt auch gegen die Politik zum Thema Iran-Krieg und Preisbelastung und so weiter demonstriert haben. Und das war schon wirklich ein Ding. Also, wie gesagt, für uns klingt 1000 Leute ein bisschen mickrig, aber für japanische Verhältnisse 1000 Leute vor dem Regierungsgebäuden, das ist schon ziemlich stressig.
Du darfst auch die Demonstration letzte Woche nicht vergessen, wo es um die Rechte von ausländischen Arbeitnehmern ging.
Das zum Beispiel auch. Also gerade sind Demonstrationen ziemlich häufig in Japan. Also das heißt ziemlich häufig. Also sie nehmen zu. Und das finde ich eigentlich auch gut, weil das zeigt ziemlich deutlich, dass man echt angepisst ist. Weil japanische Leute gehen heutzutage nicht so einfach demonstrieren. Also das machen die wirklich nur, wenn die schlechte Laune haben. Und die haben sie gerade.
Die haben sie sogar gewaltig. Die haben im Prinzip die Schnauze voll. Richtig, weil es tut sich einfach nichts. Und das wird sich irgendwann auch definitiv auf die Umfragewerte von Takaishi bemerkbar machen oder bei den Umfragewerten. Weil einfach, es ist zu viel. Man mutet der Bevölkerung einfach momentan zu viel zu. Die Preise steigen seit Jahren. Mietpreise, Lebensmittelpreise und so weiter und so fort. Und dann kommt man nicht mal irgendwann auf die Idee, das Ganze mal politisch zu behandeln. Das Einzige, was man gemacht hat, Spekulationskauf aus dem Ausland für kritische Infrastruktur oder in der Nähe von kritischer Infrastruktur, das regulieren wir. Aber das war das Einzige bisher.
Also über die ganzen Jahre haben sie das ja immer so weit aufgeschoben wie möglich, alle Probleme. Krisen halt aus der letzten Zeit zwingen die dazu, irgendwas zu machen, sonst wird sich das gegen sie wenden, das Blatt. Ja. Wenn sie nichts machen, wenn sie weiter aufschieben und so langsam vorantrippeln wie immer, was man eigentlich erwarten kann, ne, dass sie das machen, dann kriegt die LDP auf die Schnauze. Also dann ist es, dann die letzte Wahlschnappe sieht wahrscheinlich dann noch schon spaßig aus im Vergleich zu dem, was in Zukunft kommt.
Und man kann momentan froh sein, dass die Senseito, also sprich die AfD für Arme da drüben, momentan gerade echt keine Rolle spielt. Sie kriegt Gott sei Dank auch keine wirkliche Aufmerksamkeit in den Medien aktuell. Also sie kann gerade gar nicht punkten, zum Glück. Aber das wird dann wieder Aufwind bedeuten.
Ja, ich meine, das ist halt etwas, was von allen Seiten kommt, ne? Die steigenden Kosten, die Probleme mit der Wohnung, alle möglichen Probleme im Alltag, mit allem Grundlegenden, was du brauchst, das wird irgendwann die Leute wirklich gegen die Regierung wenden.
Richtig.
Also, also raus aus dem Verdruss von wegen, da kann man sowieso nichts machen, hin zu Schnauze voll. Ja,
um es mal ganz doll einfach zu sagen, irgendwie haben sehr viele Regierungen auf der Welt vergessen, dass sie eigentlich fürs Volk arbeiten. Wir haben ja die nächste Krise, die ja auch schon anklopft, beziehungsweise schon volle Kanone dabei ist, denn Japan steckt in einer Wasserkrise. Jedenfalls einige Teile von Japan. Jetzt ist zum Beispiel die Speicherrate des Ure-Damms in Aichi auf 0% geplumpst und das ist eine verdammt wichtige Wasserquelle. Also von daher nicht gut. Wir haben ja in der letzten Woche schon gesagt, Tokio hat ja Anfang des Jahres zum Wassersparen aufgerufen. Dann hat Kadokawa, war das glaube ich, die Wasserlieferung nach Tokio reduziert. Jetzt hat das auch noch dazu. Da ist jetzt vor allem das Problem mit der Landwirtschaft. Dann haben einige Städte jetzt auch noch gesagt, ja Leute, wir müssen hier mal ganz, ganz dringend sparen. Das funktioniert hier so nicht mehr. Nicht gut. Also die Trockenheit ist gerade extrem. Das wird sich auch wieder auf den Preisen, gerade bei Landwirtschaftsprodukten, niederschlagen. Ja, scheiße.
Ja, du, da können sie auch nicht einfach was machen. Wasser importieren ist nicht. Ja? Mhm. Wasser, also Dings, Meerwasser zu Trinkwasser machen, ist auch viel zu teuer und aufwendig. Ist nicht.
Richtig.
Und das, da müsste man groß angelegte Sachen machen, was Baumaßnahmen angeht und Infrastruktur, und wo jetzt gerade die Preise explodieren, wie du gesagt hast. Ne?
Richtig.
Ist nicht. Es ist echt schlimm.
Es ist richtig, richtig schlimm, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, auch da weiß man wieder nicht, was sollen wir jetzt tun. Also auch da kommt von der Regierung gerade gar nichts. Und ich meine, die Wasserkrise wird noch schlimmer, weil der Sommer steht jetzt vor der Tür. Wir wissen, der japanische Sommer heißt. Letztes Jahr gab es ja auch schon ganz schön viel Wasserkrise, technisch alles. Das wird nicht besser.
Ich meine, wir wissen noch nicht wirklich, wie der Monsun, also wie der Regenmonat wird dieses Jahr. Ist ja dank der Klimawandel, ist ja alles so nicht, kannst du nicht mehr vorhersehen.
Nö.
Kann sonst was passieren.
Ja, wir werden es sehen. Das kann man dazu nicht sagen. So, aber weil wir ja schon die ganze Zeit dabei sind zum Thema, die werden unzufriedener, das sagt übrigens tatsächlich auch der Weltglücksbericht 2026 der Vereinten Nationen und der Universität Oxford, der ist ja jetzt gerade rausgekommen. Und da ist Japan im internationalen Vergleich auf 61 runtergeplumpst. Läuft nicht gut. Die sind wirklich sehr unzufrieden. Denn trotz allem ist es halt so, Japan hat, ja, also ich sage jetzt mal, Lohnerhöhungen kommen und so weiter. Jetzt bei den Shunto haben ja schon die Großen gesagt, ja, ja, wir erfüllen die, also was die Gewerkschaft sagt. Das Problem ist halt, das hilft nicht wirklich, weil einfach die Unzufriedenheit viel zu groß ist. Und ich meine, das sind immerhin 6 Plätze zum Vorjahr, das ist schon ordentlich.
Ja, manchmal weiß ich gar nicht, was ich von diesen Umfragen halten soll, weil angeblich sind die Deutschen viel glücklicher jetzt
Laut
dieser Umfrage.
Platz 24, sind um 6 Punkte gestiegen, ne?
Ja, weiß auch nicht, ob ich das glauben soll. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, die großen, groben Bewegungen über die Jahre, da kann man eher mal drauf was setzen. Und eigentlich ist Japan nicht am Aufsteigen gewesen in den letzten 10 Jahren, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Die werden halt immer unglücklicher seit Jahren. Aber allgemein im westlichen Staaten wird die Unzufriedenheit größer. Aber junge Menschen werden halt glücklicher. Das ist natürlich schon mal was Gutes. Aber gut, passt halt in dem, ja, damit rein. So, kommen wir mal ganz weit weg von Politik, Unglück etc. Blabla. Wir haben ja sowieso das Problem, dass wir die ganze Zeit immer nur über berichten. Kommen wir doch mal zu was Schönen, denn die Kirschblütenzeit hat begonnen.
Ei.
Ein bisschen früh dieses Jahr, aber die Kirschblüten blühen.
Ja, es ist Frühling.
Das stimmt. Und ich finde das immer, ich weiß nicht, Kirschblüten haben irgendwie was, sind der Moment, wo ich irgendwie wieder die gute Laune kriege nach der ganzen Winterdepression, die man dann hat.
Danke, dass du das gesagt hast. Es wird mich jetzt wirklich wahnsinnig freuen, mit der nächsten, mit dem News weiterzumachen. Denn in Japan waren die Behörden mittlerweile vor umstürzenden Kirschbäumen. Die Dinger kippen nämlich gerade in öffentlichen Parks um wie nichts Böses. Und die Bevölkerung wird aufgerufen, liebe Leute, geht ihr zum Hanami. Tut euch den Gefallen, achtet mal bitte drauf und seid besonders vorsichtig. Es könnte sein, dass der Kirschbaum auch einen Schluck von eurem Bier haben möchte, weil er auf euch draufkippt. Es gab nämlich mittlerweile schon Tote, Verletzte und sonst irgendwas. Jo.
Was zum Geier. Sind die so uralt, die Dinger?
Ja, das ist für mich tatsächlich das Problem. Diese Bäume sind arg alt. Und es gibt noch ein anderes Problem. Die Kirschbäume sind extrem anfällig, weil sie ein Klon sind. Die sind von einem Sumai Yoshino Kirschbaum geklont, also einem ganz speziellen tatsächlich und also sehr identisch. Das heißt, sie blühen deshalb auch alle zur gleichen Zeit, aber sie reagieren auch ähnlich auf Krankheiten. Und jetzt gibt's zwei Probleme. Zum einen verlieren diese Bäume nach 70 bis 80 Jahren ihre Stabilität und nach 50 bis 60 Jahren treten schon häufiger abgestorbene Äste auf und so weiter. Dann gibt's noch einen Pilz, der den Stamm und die Wurzeln angreift und ja, man hat noch ein klitzekleines Problem mit einem invasiven Schädling, der fröhlich die Kirschbäume von innen zerstört.
Ja, wow. Also normalerweise, es gibt einige Ecken in Japan, da kümmern sich die Japaner sehr drum. Wie zum Beispiel um ihre Schreine, ne, wo auch mit Holz sehr viel immer wieder restauriert wird. Das ist ein dauernder Kreislauf, wo alles auf Vordermann gehalten wird, ne, bei Tempeln und Schreinen. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass sie das bei den Bäumen ähnlich machen. Immer wieder pflegen, neue Pflanzen etc.
Nee, genau das ist das Problem. Tatsächlich gibt's da, also der Pflege oder der Austausch der alten Bäume, das wird teilweise gemacht, aber die kommen einfach nicht mehr hinterher. Das zweite Problem ist, versucht man, Japan-Kirschbaum zu fällen. Da kriegst du aber Ärger mit der Community, aber da ist holla die Waldfee was los.
Naja, aber es ist ja irgendwie, ich meine, wenn die alle krank sind und von alleine umfallen, dann kann man die doch bestimmt irgendwie, ja, entsorgen hört sich jetzt irgendwie falsch an, aber da gibt's doch bestimmt Möglichkeiten, das irgendwie dezent zu lösen, oder?
In der Theorie.
Ausbuddeln und dann entsorgen?
Nein, nein, fass den Baum nicht an. Da gibt's richtig Ärger, Stuck mit der umliegenden Bevölkerung, das ist richtig heftig.
Das ist natürlich jetzt traurig. So, muss man dann jetzt warten darauf, dass eine Familie erschlagen wird, bevor sich die Meinung ändert?
Wahrscheinlich.
Ach Gott.
Naja, Bischof, ne?
Ja, aber also mir ist egal, ob die Leute sich dann beschweren. Ich würde da radikal die Dinger da wegmachen, die gefährlich sind.
Haben sie in Tokio versucht. Das Ergebnis war Massenproteste, ganz viele Petitionen und so weiter und so fort. Das war dann gar nicht so witzig. Haben sie nicht hingekriegt. Die haben nachher gesagt, nee, komm, okay, wir lassen sie stehen. Es geht nicht anders.
Puh. Mhm. Okay, manchmal kann... Können sie nichts machen, auch wenn sie es richtig vorhaben.
Ja, genau das. Also es ist wirklich heftig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, naja, holla die Waldfee halt. Das ist so eine Sache, es muss gemacht werden, weil es, wohlgemerkt, es sind nicht nur die Kirschbäume, es sind auch Ginkgo-Bäume zum Beispiel, die gerade um die Wette umkippen. Und ja, das ist natürlich nicht so toll, ne?
Wenn du umkippen sagst, weiß ich nicht warum, aber ich denke mal, stell mir vor, dass diese Bäume einfach so einen Schwächeanfall haben.
Nee. Das nicht, aber ja, so ähnlich halt.
Ja, sorry, es ist eigentlich kein lustiges Thema, aber gerade in dem Moment musste ich mir das irgendwie so vorstellen. Dass,
so, kommen wir zum nächsten traurigen Thema, denn Japan subventioniert ja um die Wette den Walfang. Also ist ja eine traditionelle Industrie, deswegen pumpen wir da ordentlich Kohle rein, damit sie halt überleben kann. Also sprich, was bei uns die Öllobby ist, ist in Japan die Walfang-Lobby, habe ich so das Gefühl, weil die sind ungefähr genauso mächtig und die pumpen richtig heftig Geld aus der Regierung raus. Eigentlich war es ja bisher so, dass man, ich habe gesagt, Walfleisch, bäh. Ja, man hatte es gesagt, das hat sich mittlerweile geändert, denn Walfleisch wird in Japan wieder beliebter, auch bei jungen Leuten.
Ja, okay.
Der Grund dafür aber ist ja eigentlich eher der interessante, nämlich es ist scheiße billig.
Richtig, genau das ist tatsächlich der Grund. Mehrere Supermarktketten haben das jetzt nämlich eingeführt und das ist deutlich günstiger als ja so die Alternativen.
Ja, aber das ist nicht wirtschaftlich. Das ist nur günstig wegen den Förderungen. Ne?
Ja, aber dadurch fördern sie leider halt Wartfleisch. Das ist das Blöde an der ganzen Geschichte. Und dementsprechend reibt man sich natürlich jetzt auch gerade die Hände in der Industrie und oh ja, jetzt geht's wieder los. Man hat ja mit sehr viel Aufklärungskampagnen und so weiter in den letzten Jahren gearbeitet. Man ist ja sogar in die Schulen gerannt und nahrhaftes Wartfleisch müsst ihr probieren. Das war bisher tatsächlich erfolglos, aber jetzt merkt man halt eben, okay, die Lebensmittelpreise steigen, da greift man schon gerne dann zu was Günstigerem.
Ja, da so kriegt ihr die Leute. Denen ist das Zeugs egal, es geht um den Geldbeutel, es geht ums Überleben.
Aber dass halt auch junge Leute dazugreifen, obwohl die eigentlich mal gesagt haben, das finde ich schon krass.
Es ist auch nicht so viel, ne? Es ist wirklich nur wenig. Und auch wenn die Beliebtheit steigt, dann steigt die ein paar Prozentpunkte. Also es ist nicht so, als ob die Leute auf einmal einen Trend entdeckt haben für sich.
Nein,
so ist es nicht.
Nein, nein, nee. Das natürlich nicht. Aber es ist zumindest schon, also es ist halt mehr geworden. Und das ist tatsächlich seltsam, was sich der Markt damit so ein bisschen gedreht hat.
Ich meine, das beste Beispiel wäre doch für uns praktisch der Pferdefleischskandal. Die Leute haben anschließend immer noch Lasagne gekauft, weil ja, es hat nicht so schlecht geschmeckt anscheinend und es war günstig. Also
richtig.
Wenn man es verkraften kann und in
der
Hoffnung,
Döner
dass
wird
man
ja
vielleicht
auch noch verkauft. Wir hatten ein Gammel, Döner wird auch noch verkauft. Wir hatten Gammelfleischskandal.
Ja, na gut, das ist ja ein bisschen mehr was anderes. Also Gammelfleisch ist ja auch gesundheitsschädigend, würde ich jetzt behaupten. Aber ich wollte einfach nur sagen, also wenn man das halbwegs essen kann und man sich gerade nichts Besseres leisten kann, dann greift man halt immer unweigerlich darauf zurück. Also ich kann das auch verstehen, dass man in dem Moment vielleicht so seine moralischen Bedenken über Bord wirft. Ich denke auch, dass jeder Veganer, wenn er wirklich hungrig ist, so ein Stück Fleisch greifen wird, wenn es wirklich nichts anderes gibt.
Ja, du, aber das wird auf jeden Fall in der Nische bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass es zum Trend wird. Und die können es auch nicht ewig subventionieren, um es so billig zu halten. Irgendwann mal wird es wahrscheinlich auch wieder verschwinden.
Hoffen wir es. Aber jetzt, wie gesagt, aktuell ist es ja gerade sehr beliebt. Und ich denke, das wird auch noch ein bisschen beliebt bleiben in der nächsten Zeit. Und das könnte tatsächlich den Trend umkehren. Aber gut, das werden wir sehen.
Ja, genau. Erstmal abwarten. Ne?
So, wir müssen mal ganz kurz zu dem Affen-Bibi-Punch kommen. Ihr wisst, habt ihr garantiert gelesen, ging ja wieder mal weltweit, weil niedliches Tierchen spielt mit Ikea-Kuscheltierchen und so weiter und so fort, wird gemobbt, etc. bla. Also, schwupps, landet das in jedem in allen Medien. Naja, und was passiert, wenn etwas sehr viel Aufmerksamkeit generiert?
Man nutzt es aus.
Bingo. Und deswegen warnt die Stadt Ifikawa mittlerweile vor Betrugsmaschen, denn die nehmen gerade ganz rasant zu. Ursprünglich eigentlich nur auf Japan, deswegen wollte ich die News eigentlich gar nicht ansprechen, aber mittlerweile auch im Ausland. Da gibt es jetzt mittlerweile Webseiten, es gibt die üblichen WhatsApp-Nachrichten und natürlich E-Mails, darf man ja auch nicht vergessen, die halt gerade alle um Geld für Punch betteln. Heißt, bekommt ihr sowas? Bitte nicht. Und die Stadt hat jetzt extra ein Spenden, Richtlinie aufgestellt, an die man sich offiziell richten soll, bitte. Denn das nimmt gerade ganz schön böse Überhang an.
Jo, das ist das nicht eigentlich mehr als nur Betrug? Ne? Das fällt das nicht auch unter sowas wie Spendenveruntreuung? Ist das nicht ein größeres Verbrechen?
Problem ist bloß, dass du die Leute dahinter meistens nicht findest.
Ja, wenn sie halt aus dem Ausland sind, ne, und das alles per Online machen, dann ist es schwer.
Ja. Das ist eben das Problem an der Sache. Und von daher, also liebe Leute, bekommt ihr sowas, egal wie süß Punch auch sein mag, nicht spenden. Der Zoo verlangt übrigens keine offiziellen Spenden, das halten wir auch mal ganz kurz fest.
Mhm.
So, jetzt haben wir ein bisschen Good News gehabt. Wollen wir mal wieder ein bisschen zu doofen News gehen?
Das hast du Good
News genannt?
Das waren
Good News, wollte ich auch gerade sagen. Also.
Na gut, dann okay, machen wir jetzt eine Good News. Also, liebe Leute, an die Detektiv Conan-Fans unter euch, das heißt ja nicht an, nein, eigentlich an alle, die nach Japan reisen. Die Präfektur Tottori zieht dank Detektiv Conan immer mehr ausländische Touristen an, die da wirklich hinreisen, wie die bekloppen, weil sie einfach Fans sind. Um das kurz zu erklären, da in der Präfektur ist irgendwo der Mangaka geboren worden.
Ja, man muss aber dazu sagen, dass die Präfektur bzw. die Heimatstadt sich auch sehr viel Mühe gibt, dass man das sehr deutlich macht, dass dort Conan praktisch seinen Ursprung gefunden hat. Also es ist eigentlich eine sehr schöne Gegend und die hat auch abseits für Manga- und Anime-Fans auch einiges zu bieten. Also das ist eine sehr schöne Gegend, die man durch mal abseits von Tokio und Co. besuchen sollte.
Richtig. Und das machen anscheinend auch immer mehr.
Sehr schön. Weil
es tatsächlich eine schöne Sache ist.
Es gibt ja unglaublich viele Ideen, wie man Leute woanders hinschickt als nach Kyoto oder Tokio, ne? Die nicht alles funktioniert, aber Anime-Tourismus ist ziemlich zuverlässig.
Ja, das merkt übrigens auch die kleine Stadt Fuji in Shizuoka. Denn da ist jetzt ein bisschen was Kurioses tatsächlich. Denn Netflix hat ja einen Film aufgenommen, also einen Anime-Film aufgenommen, Cosmic Princess Kaguya oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob der in Deutschland auch jetzt schon da ist.
Ja,
ich,
kriegen wir auch.
Ah, okay, kriegen wir auch. Sehr schön. So, und der Film wurde Anfang Januar veröffentlicht und erzählt halt irgendeine japanische Legende. Ich habe mich, wie gesagt, mit dem Film so noch nicht beschäftigt. Und der Film spielt auch gar nicht oder in Fuji. Aber in der Stadt existieren mehrere historische Orte und Ortsnamen mit Bezug zu dieser Erzählung. Das ist halt so eine japanische Sage oder irgendwie so.
Ja, ja, vom Bambusschneider.
Genau, und was ist passiert? Auf einmal strömen sie die internationalen Touristen wie die Bekloppten in die kleine, stucklige Stadt. Und die freuen sich gerade wie Bolle, weil, boah, wir haben Tourismus, endlich. Denn diese Stadt wurde eigentlich die ganze Zeit immer nur noch ignoriert.
Ja, das ist Hammer, ne? Ich meine, die japanische Regierung hat ja schon vor 10 Jahren so eine Aktion hingestellt, um dann irgendwie Tourismusströme umzulenken und das irgendwie attraktiv zu machen. Genau. Und ich glaube, eine von den Sachen, die sie gemacht haben, ist, dass sie die Leute irgendwie dazu bringen wollen, dass sie längere Zeit in einem Ort bleiben. Weil wenn sie 2 oder 3 Tage bleiben, geben sie viel mehr Geld aus, als wenn sie nur einen Tag bleiben, ne?
Ja, ganz genau.
Und das ist natürlich hier auch der Gag daran. Die wollen, dass die Leute genug zu erleben haben. Das können nicht alle bieten, aber hey, mit Anime funktioniert's irgendwie.
Ja, mit Hilfe von Netflix anscheinend auch.
Ja.
Übrigens dazu ganz kurz nur am Rand erwähnt, tatsächlich arbeiten gerade sehr viele Bahnunternehmen in Japan an Angeboten, um eben Touristen in bestimmte Gebiete zu lenken. JR Tokai hat jetzt einen Sonderzug nur für internationale Touristen gestartet und der integriert den Fuji gezielt ins Reiseangebot, denn man möchte ganz gerne, dass die Leute in Shizuoka bleiben für längere Zeit, weil Shizuoka ist auch so ein Durchreisegebiet. Und die Tour ist ganz schön besonders, denn der Zug fährt mit Absicht am Fuji richtig schön langsam vorbei, damit man so richtig tolle Fotos machen kann und so weiter. Und bietet dann auch noch so bietet die Reise halt noch so spezielle Busfahrten an und so weiter und so fort. Also wenn ihr was Besonderes erleben wollt, sehr empfehlenswert.
Ist aber irgendwie schräg dann, ne? Ein Zug nur für ausländische Touristen. Also, wenn du keinen Bock mehr auf Japan hast, dann kannst du mal in den Zug da gehen.
Ja, wobei das ein bisschen unpraktisch wäre, in Japan keinen Bock mehr auf Japan und so.
Komische Sache, aber ja.
Okay. Eigentlich schon, ne? Ich weiß ja nicht. Naja, gut, aber ich meine, es ist eine nette Sache. Why not?
Ja, ich finde es nur so ironisch, dass auf einer Seite man so sagt, den Massentourismus bekämpfen wir damit, dass wir den Touristen eigentlich eine reinwürgen. Und auf der anderen Seite sagt man, den Massentourismus bekämpfen wir damit, damit wir Sonderangebote machen für Touristen. Mhm. Ich finde das sehr witzig, dass wir so diese beiden Seiten haben, ne?
Ja, wir können auch nochmal gerne auf die andere Seite kommen, denn Japan, beziehungsweise die JNTO, beziehungsweise die japanische Tourismusbehörde, so, wenn man es ganz genau, möchte jetzt Leitlinien erstellen, und zwar jetzt zügig, die speziell für die unterschiedlichen Preise in touristischen Einrichtungen gelten und die Kommunen helfen sollen, eine einheitliche Orientierung bei der Preisgestaltung für Einwohner und für Touristen zu haben. Das heißt, es wird teurer, denn Touristen sollen einen höheren Preis zahlen als eben Besucher, also Otto-Normalverbraucher, die da halt leben. Gilt natürlich wohlgemerkt nicht nur für internationale Touristen, das gilt auch für Japaner, die halt eben, weiß ich nicht, Kyoto besuchen oder keine Ahnung, aber da halt nicht wohnen. So, es ist jetzt dann mal so eine Gesamtinitiative. Bisher war das ja immer so ein bisschen lokal beschränkt. Zum Beispiel hat ja Kyoto angekündigt, Buspreise werden jetzt bald für Touristen teurer. Und diese Leitlinie soll dabei helfen, dass das eben alle Kommunen durchziehen können.
Ist ja, ja an sich erstmal nichts Schlechtes.
Jein. Das kommt immer ganz drauf an, wie man argumentiert, dass es teurer wird. Also wenn du dir japanische Restaurants teilweise anschaust, da schlägst du dir bei der Begründung schon wirklich manchmal die Hand vor die Stirn, weil, naja, es sind ja höhere Kosten, wir müssen ja Englisch sprechen und so weiter. Ja, wenn ihr wenigstens Englisch sprechen würdet, also verständliches Englisch, dann können wir drüber reden. Also
ja.
Ne, und da kriegst du dann immer die richtige Karte, die Einheimischen bekommen. Das finde ich übrigens auch immer ganz nett.
Nee. Oder wenn die Eintrittspreise so dermaßen heftig unterschiedlich sind.
Na, ja,
wie in den einigen Burgen ist es.
Himeji zum Beispiel. Ja. Da sagen ja mittlerweile auch ganz viele Touristen, nein, das ist einfach zu viel. Hinzu kommt, man darf mal eine Sache nicht vergessen. Man kann ja Touristen melken. Die Touristen geben mir unheimlich gerne viel Geld aus. Und ja, Japan hat noch den Tourismusboom, da kommen wir gleich noch zu. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, irgendwann hat auch ein Tourist mal die Schnauze voll, besonders wenn halt die Japan-Reise teurer wird. Und sie wird jetzt teurer, denn logischerweise heben ja Fluggesellschaften auch die Kosten an. Plus in Japan heben ja momentan dann auch hier und da, also Hotels und so weiter, die Kosten an, weil sie logischerweise die Mehrkosten decken müssen. Irgendwann ist es zu viel. Dann sagt auch der Otto Normaltourist, nee, das dieses Jahr nicht mehr. Das können wir uns dann auch nicht mehr leisten irgendwann. Und ja, dann wird Japan wieder ein Exklusivziel. Und ob das so toll ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, naja, wenn die Leute merken, dass halt nur eine wandelnde Cash-Cow sind, da hat dann niemand mehr Lust auf Urlaub. Also ich meine, es gibt genug Länder, wo das sehr schnell bemerkt wird. Also zum Beispiel Indien, da klappert man halt auch nur die bekannten Orte ab, weil alles andere, dann wirst du hardcore ausgenommen, ne? Und andere ostasiatische Länder durchaus auch dasselbe Problem. Aber auch so Italien und Spanien, ne? Also da muss man schon aufpassen. Ja, Touristenhochbogen sind gefährlich.
Vor allem vergisst ihr aber eine Kleinigkeit. Ja, es kommen sehr viele Touristen aus Südkorea rüber. Und ja, auch aus China immer noch, trotz der Reisewarnungen, Beschränkungen und so weiter. Und das wird ja weniger. Das Problem ist, Japan muss sich an andere Märkte orientieren. USA, Australien, aber halt auch Europa. Und wir haben ein ganz anderes Preisbewusstsein. Wenn das zu teuer wird, dann sagt irgendwann gerade der europäische Tourist, nein, weil es ist so schon ziemlich teuer, nach Japan zu kommen. Flüge, ne? Dann ist irgendwann genug. Fertig. Und die ganze Welt kämpft momentan mit steigenden Preisen. Also auf Dauer geht das definitiv nicht gut. Muss man leider ganz ehrlich sagen. Trotz allem hat Japan im Februar mal wieder einen Tourismusrekord erreicht, denn es sind über 3 Millionen Reisende nach Japan gedampft. Trotz allem, dass Reisende aus China um 45,2% runtergesackt sind.
Boah, das ist schon ein dicker Brocken, ne?
Mhm. Übrigens, nur kleiner Funfact, aus Deutschland reisten 21.900 Touristen nach Japan. Das ist ein Anstieg von 17,5%.
Ja, bei uns wird's immer mehr, ne?
Hm. Wir tun ja auch einiges dafür, über Japan zu informieren, das halten wir mal fest.
Ja, ja, wir sind dran schuld, selbstverständlich.
Ja, natürlich, klar. Mhm. Nein, sind wir definitiv nicht, also bitte nicht in Japan, ne, haut uns nicht, wir können nichts dafür, dass auch dumme Artgenossen rüberreisen. Naja, wie man es nimmt. Achso, übrigens, falls ihr demnächst nach Japan reist, bitte kümmert euch um eine Masernimpfung. In Japan gehen gerade die Masern durch die Decke. Sehr erstaunlich, weil das Land galt eigentlich mal als masernfrei. So, anderes Problem ist, in Japan floriert der Handel mit gefälschten Markenprodukten trotz schärferen Kontrollen.
Jo.
Die Meldung finde ich ganz interessant, gerade weil ja Japan mit seinem Urheberrecht sehr brutal ist, um es dezent auszudrücken, ist man natürlich sehr hinterher, was gefälschte Artikel geht. Also was bei uns heutzutage noch so durch den Zoll gewunken wird, das kommt bei Japan noch nicht mal in die Nähe davon teilweise. Also diese mittlerweile aber schon, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also mittlerweile wird es mehr und das ist auch das Problem. Es ist einfach so viel, dass angeblich man ja wohl nicht mehr hinterherkommt. Ne?
Nö, man muss aber sagen, Hut ab für den Zoll. Man hatte 31.760 Importversuche von gefälschter Ware 2025 verhindert. Das hat allerdings aber nicht gereicht. Es sind also deutlich mehr. Und mittlerweile werden schon ganze Läden ausgehoben, die einfach nur gefälschte Ware verkaufen. Das ist wirklich krass. Natürlich richten sich die meisten an, haha, wer hat's gedacht, internationale Touristen.
Übrigens, meine Güte, wenn ich mir überlegt, 365 Tage im Jahr, das sind jetzt mindestens 100 Stück, die es versuchen pro Jahr, pro Tag. Ne?
Richtig. übrigens, die Polizei in Tokio warnt ja tatsächlich jedes Jahr eigentlich, mittlerweile glaube ich sogar in Dauerschleife, dass Touristen bitte aufpassen sollen in bestimmten Orten, wenn sie einkaufen gehen. Da wird sehr viel gefälschte Ware umgesetzt.
Ja, ich weiß sowieso nicht, warum. Ich weiß nicht, was die Leute sich denken, wenn sie in Japan einkaufen. Ich meine, weil Markenware gibt's doch überall. Klar, wenn die es fälschen, werden sie ja besonders billig anbieten, ne? Logischerweise. Aber du fliegst doch nicht nach Japan, weil es bekannt ist für seine billigen Markennamen, oder?
Nicht. Keine Ahnung, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich verstehe sowieso nicht, warum gefälschte Waren verkauft, weil will ich nicht das Original haben?
Ja, aber das ist die Marke, ne? Du willst die Marke haben. Den Leuten ist doch meistens nicht so wirklich wichtig, ob das eine super tolle Tasche ist.
Ja gut, vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich keinen TikTok-Account habe und kein Influencer bin oder so, weil dass das da gern gemacht wird, ja okay, das wissen wir ja alle. Ich verstehe es halt einfach trotzdem nicht, aber okay. Naja, gut. So, jetzt haben wir aber wirklich meine Good News, eine richtige Good News. Ja, ihr kennt doch alle Beyblade, oder?
Ja.
Ich weiß, was es ist, ja.
Okay, dann erklärt das mal jemand, der es erklären kann, weil ich bin da wahrscheinlich wieder nicht so gut drin.
Das ist im Endeffekt mit Kreiseln spielen, ne?
Ja, die kann man sich zusammenbauen, die haben dann meistens so einen Metallring und dann treten die gegen andere Kreisel an und im Prinzip, wer zum Schluss noch in der Arena steht, also wer sich zum Schluss noch dreht, hat gewonnen.
Genau, und erstens Kreisel, das ist ein sehr, sehr altes Spielzeug in Japan, das wurde dadurch halt ein bisschen modernisiert und war ja ein absoluter Hype in Anfang der 2000er oder irgendwie so.
Ja, in der Showa-Zeit.
Ne, gab ja ganz viele Animes, oder beziehungsweise gibt es ja immer noch, gab letztes Jahr glaube ich 9 oder irgendwie sowas und so weiter und so fort. Naja, und jetzt dann Beyblade. Erlebt gerade ein traditionelles Spielwarengeschäft, das es schon sehr lange gibt. Tatsächlich, ja, Boom kann man praktisch sagen. Weil, klar, weniger Kinder heißt, die traditionellen Geschäfte haben so dezente Probleme. Und da hat sich dann eins gedacht, ach, nur wisst ihr was, Leute? Wir machen jetzt einfach Beyblade-Turniere. Und das ging ab wie Schmitz Katze. Mittlerweile mussten die Turniere aus dem kleinen Laden in eine große Halle verlegt werden, weil einfach viel zu viele Eltern mitkommen, die dann auch anfangen zu spielen und den Laden förmlich überrannt haben.
Ah, das ist wirklich eine viel gute News, weil einerseits ist das wieder was so Generationen verbindet, ne? Und andererseits ist das wirklich was Harmloses. Also die Dinger sind in der Regel nicht so teuer, diese Beyblades. Und man Ersatzteile kann man meistens auch überall bauen, kaufen. Und das macht einfach Spaß. Es ist ein kleiner Spaß für zwischendurch. Ich stelle mir vor, es ist heutzutage gar schwieriger, mit den Kindern irgendwie Pokémon-Karten zu sammeln.
Ja, da bezahlst du dich auch dusselig. Nee, aber es hat mit 5 Leuten angefangen und mittlerweile nehmen rund 200 Menschen bei den Turnieren teil.
Wahnsinn.
Ja.
Sehr beeindruckend.
Also, die Hobbys, das ist etwas, wo man heutzutage Geld mitmachen kann. Ja, also so genauso wie halt Anime-Kram in der ganzen weiten Welt immer mehr steigt.
Ja, tatsächlich mit Hobbys. Genau, da gibt's nämlich noch was. Japan hat ja eine eigene Barbie, und zwar Licker-chan. Ja, sie heißt wirklich so.
Ja.
Licker-chan ist, wann kam die auf den Markt? 1967 und wurde seitdem her über 60 Millionen Mal verkauft. Unglaublich erfolgreich. Und jetzt auf einmal wird die immer erfolgreicher, weil Erwachsene springen drauf an.
Ja, weil das ist tatsächlich was Faszinierendes. Da aufgrund dieser Meldung bin ich tatsächlich so in so ein Rabbit Hole gerutscht. Also die Menschen, erwachsene Menschen, die tatsächlich für Barbies oder Püppchen aller Art sich faszinieren, ist riesig. Also da gibt es tatsächlich Fangemeinschaften, das ist gigantisch, was da für Diskussionen sind. Und gerade in den USA ist das auch ein Thema, weil zum allerersten Mal wird Licker-chan tatsächlich offiziell in den USA verkauft. Und da waren die ganz clever mit dem Marketing. Die haben natürlich alles so große Namen. Zum Beispiel gibt es eine Puppe mit Frieren-Outfits, mit Sanrio-Outfits. Und die Leute, die sind so entzückt, weil, wenn man es genau nimmt, sieht sie eigentlich schon ein bisschen cooler aus als Barbie.
Ja, und Erwachsene in Japan, da ist es zum Trend geworden, Alltagsszenen nachzustellen mit der Puppe, das zu fotografieren auf Instagram oder so weiter zu stellen. Ein total beliebter Volkssport und sowohl die Licker-chan, Gott, ich hasse diesen Namen, aber auch das ganze Zubehör, das verkauft sich gerade wie geschnitten Brot.
Ja, es gibt ja Überschneidungen. Es überschneidet sich ja massiv mit Anime-Kram, weil Anime-Figuren an sich sind ja auch wie Puppen. Wenn du die 3D-mäßig abstellst, dann erkennst du es eindeutig, dass es eine Puppe ist. Aber das steht ja auch bei Disney-Figuren genauso daher. Ne? Das sind auch wie Spielzeugpuppen. Und nicht nur, dass in Japan das ein bisschen mehr, wie heißt es nochmal, so von der Tradition so ein bisschen mehr Rückenwind hat, ne? Weil es auch diese ganz ernsten klassischen Puppenspieltheater gibt und dergleichen. Auch durchs ganze Spielzeugmarkt ist dafür ausgelegt, dass es noch ein kleines bisschen ernster genommen wird. Und deswegen, ja, das passt, funktioniert. Und logischerweise ist das auch überall beliebt im Internet, ne? Die ganzen Virtual-YouTuber. Das ist ja im Endeffekt auch nur moderne digitale Puppenspielerei, ne?
Das stimmt.
Wenn man es genau nimmt, ja.
Ja, und diese Licker-chan-Puppchen, die, also erstens sieht sie so ein bisschen niedlicher aus als Barbie. Barbie ist ja meistens eher so ein bisschen erwachsener, ne? Die hat dann halt so eher die coolen Berufe. Und was sie halt von Barbie unterscheidet, ist, dass sie halt erst ein bisschen kleiner, ein bisschen niedlicher aussieht und dass sie halt voll bewegliche Gelenke hat. Also deswegen funktioniert dieses Posen auch so gut, dass sie unglaublich für alle Accessoires hat. Also das ist auch unglaublich, was man da alles dazu kaufen kann. Und es gibt auch seit einer Weile in Japan diesen Trend, dass man halt so Figürchen, Püppchen oder auch Plüschtiere einfach mit sich rumnimmt und diese praktisch in den Alltag integriert. Ne? Da macht man halt Bildchen, wie man mit den Kaffee trinken geht oder wie man zusammen im Kino war und so. Das ist ein sehr interessanter Trend und der spielt da natürlich auch rein, weil viele Erwachsene, ja gut, die haben keine großen Freundeskreise oder auch keine wahnsinnig großen Hobbys, für die sie Zeit haben und dann machen die halt sowas, weil ja, es ist süß,
übrigens
nett und tut nicht
weh. Wer jetzt meint, nein, nicht nur Frauen, das ist bei Männern genauso beliebt.
Bei Männern auch,
das
auf jeden Fall.
Das halten wir auch mal fest. Und es gibt ja noch diesen Kiddul-Trend, also sprich, der gehört ja so ein bisschen zum High-Side-Trend, kann man praktisch sagen, dass allgemein Spielzeug gerade bei Erwachsenen sehr beliebt ist. Und ich rede jetzt nicht von Lego und so weiter. Ja, das wird in Japan auch verkauft. Oder Klemmbausteine, was weiß ich, wie man die nennt. sondern allgemein Spielsachen. Das ist also wirklich der Wahnsinn, wie der Markt da gerade explodiert. Denn eigentlich müsste er schrumpfen, weil es gibt halt immer weniger Kinder. Aber nö, in Japan, da wird draufgeknallt ohne Ende. Die kaufen sich da gerade dumm und dusselig.
Naja, das sind die Kinder, die in der Wirtschaftskrise nicht das Geld dafür hatten und jetzt ballern sie es ordentlich raus, ne?
Ja, man muss dazu sagen, ich meine, okay, wer sich heutzutage noch ein Lego-Set kauft, der hat sowieso die Kontrolle über sein Leben verloren. Oder ist mittlerweile erwachsen und verdient genug Geld.
Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus, ob man da immer noch so geistig ganz zurechnungsfähig ist, jetzt ohne kritisch zu werden. Aber ja, wie gesagt, da spielt halt Liga-Schan auch total rein, ne? Es ist so ein altes Nostalgie-Ding, damit hat halt Mutti oder Oma auch schon wahrscheinlich mitgespielt heutzutage und ja, dann holt man sich das halt auch. Und es ist ja irgendwie zeitlos. Ich meine, Barbie ist ja auch zeitlos. Damit spielen ja Kinder bis heute.
Hm. Ja, also für Mattel ein wahnsinniger Glücksgriff. Und ich meine, ne, man hat ja sogar über das, Barbie war für Frauen und die Puppe für Frauen oder für Mädchen und für die Männer gab es dann die Actionfigur He-Man und Co.
Ja, das war ja, in Amerika war es dann G.I. Joe, ne? Das war die männliche Barbie-Puppe.
Ja, He-Man gab es doch auch.
Ja, aber G.I. Joe war ja wirklich der hatte ja in etwa so die gleiche Größe wie Barbie und da konntest du ja auch die Klamotten an- und ausziehen und der hatte dann auch Autos, mit denen du dann Bum-Bum spielen konntest. Keine Ahnung.
Also ich sag's mal so, wer Mask nicht kennt, hat seine Kindheit sowieso verschlafen. So, ganz einfach.
Ja, aber das ist ziemlich typisch, ne? In Amerika waren die Söldnerhelden beliebter, ne? Sowas wie Mask und G.I. Joe, die dann irgendwie irgendwelchen bösen Leuten halt mit Maschinengewehr und Helikopter auf die Pille gerückt sind.
Oder Autos, die halt zwei Funktionen hatten, ne?
Ja. Beliebter als Fantasy-Kram wie He-Man. Obwohl, also, He-Man war auch beliebt. Oder eine
He-Man war total beliebt. Aber also Mask war cool. Das war schade, dass es hier in Deutschland hat. Das ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen gefloppt. Mhm. Okay, und die Zeichentrickserie war wirklich bescheuert. Aber das Spielsystem war cool. So, letzte News für heute. Jetzt machen wir nochmal eine Feel-Good, weil ich habe heute ehrlich gesagt keine Lust mehr auf Politik und Co. In Japan gibt es ja unglaublich viele große alte Kaufhäuser, zum Beispiel das Kaufhaus Neon Bashi Takeshima in Tokio. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das Kaufhaus wurde 1933 eröffnet und steht logischerweise unter Denkmalschutz etc. und so weiter. Dieses Kaufhaus hat eine kleine Besonderheit, denn es trotzt in einer einzigen Sache den Automatisierungstrend in Japan. Denn dieses Haus hat tatsächlich noch einen Fahrstuhlführer.
Oh, das finde ich so cool und das ist was doch gibt.
Wohlgemerkt, das ist kein alter Herr, der das seit Jahren schon macht. Nee, sondern tatsächlich ist es so, dass sie auch immer wieder neue Leute dafür einstellen.
Es ist natürlich toll. Also, das möchte ich einmal erleben. So, der Service beim Aufzug, ne? Dass jemand dich reinbittet und dir deine Koffer abnimmt und in die Ecke stellt und dann sagt, jetzt geht's ins Stockwerk so und so.
Ja, wobei der Aufzug ist halt auch noch aus der alten Zeit. Der wird halt gewartet bis zum Abwinken. Das ist auch der Wahnsinn. Und der wird auch mit einem manuellen Hebel bedient, was nicht jeder kann. Da gibt es dann extra Schulung für Leute, die man neu eingestellt hat. Weil das teilweise schwierig ist, denn gerade Neulinge bleiben immer ganz gerne zwischen den Taschen stecken mit dem Ding. Aber die geben sich da richtig Mühe, um eben diesen Service am Laufen zu halten. Total cool.
Ich finde das total cool. Ich weiß nicht, ich habe so eine Schwäche für alte Aufzüge. Ich finde so, auch wenn die noch so schöne alte Gittertüren haben und alles so einen roten Samt mit goldener Verkleidung. Ja. Ja.
Du hast gerade den Aufzug beschrieben übrigens.
Nee, so sahen die halt aus. Ich hatte bisher, glaube ich, auch nur einmal die Möglichkeit, mit sowas zu fahren. Und es gibt ja in Japan auch, glaube ich, noch Paternoster, ne? Habe ich mal gehört.
In Deutschland auch noch.
Ich glaube, der letzte wurde kürzlich abgeschaltet. Also ich weiß nicht mehr. Also ich weiß, in Berlin gab es früher einen noch auf dem Siemens-Gelände. Mit dem bin ich tatsächlich noch gefahren. Und den haben sie aber, glaube ich, kürzlich oder letztes Jahr eingestellt.
Dann gibt es den doch noch, dachte ich.
Ich weiß es nicht. Also ich meine, ich verstehe auch, warum man die im Prinzip abschaltet. Also jetzt in dem Fall von den japanischen Fahrstuhl, die sind schwer zu steuern. Paternoster sind halt gruselig für Leute, die noch nie damit gefahren sind.
Ja, aber die sind auch toll.
Die sind cool, ja, aber...
Ja, total.
Und deswegen, ja, ich kann doch verstehen, warum Kaufhäuser, um auf das Thema wieder zurückzukommen, auf diesen Charme setzen, weil das vermissen Leute. Also wie nennt man das bei uns?
Ja, das ist so das i-Tüpfelchen des Sonderservice.
Ja, oder wenn auf den Toiletten noch jemand dir so die Handtücher reicht und so, es hat irgendwie was Cooles. Ne? Das macht dein Einkaufen nochmal wieder zu einem besonderen Erlebnis.
Richtig, das ist eben der Punkt. Es geht ja ums Erlebnis einkaufen. Also nicht einfach nur geh rein, jetzt über Karstadt oder so. Gibt es Karstadt in Deutschland überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung. Oder Galeria, sagen wir es mal so rum, wo du dann auch noch auf teilweise sehr unfreundliche Bedienung gehst. Props gehen raus in meine Galeria hier um die Ecke. Da gehst du halt rein, da ist keine Stimmung, keine Atmosphäre. Das ist einfach nur bäh. Gehst du in Japan in ein Kaufhaus, da ist es ganz anders. Das ist dann wirklich Erlebnis einkaufen. Und könnte eigentlich mal bitte nach Deutschland kommen, das Konzept.
Ich glaube, sowas Ähnliches gibt es bei, also um mal auf Deutschland. Ich glaube, das Schloss lässt sich, glaube ich, ganz gut damit vergleichen, wenn ihr das kennt.
Das was?
Das Schloss, das ist auch in Berlin, ja, Berliner.
Sagt mir gar nichts.
Das ist auch ein Einkaufszentrum oder ein, ja, so ein Kaufhaus. Und das ist halt alles sehr auf edel und schick gemacht und hat auch sehr große Beleuchtung. Das ist schon was Besonderes. Das hat einen Grund, warum es das Schloss heißt.
Ah, verstehe. Aber gut, wer will schon nach Berlin?
Na gut, okay. Also,
nee, ja. Sorry. Einmal da gewesen, seitdem nie wieder. Und ich habe immer noch Kaugummi unter meinen Schuhen kleben.
Ich kann es ja verstehen, Michael. Ich kann es ja verstehen.
Aber zurück zum Thema. Es ist ganz logisch, dass man mit so etwas heraussticht aus der Masse, weil die meisten Kaufhäuser sind einfach nur Kaufhäuser, ne?
Ja.
Ich meine, das ist halt das Kaufhaus mit dem tollen Aufzug. Das merkst du dir. Aber bei anderen Kaufhäusern, wie willst du die unterscheiden im Endeffekt, außer vielleicht den Firmennamen?
Ja, es gibt tatsächlich noch eins, das feiert gerade sein 300-jähriges Bestehen. Das hat, also viele Kaufhäuser haben ja als Kimono-Geschäfte zu Anno Dazu mal angefangen. Und das steht tatsächlich in Osaka, das Damaru Shinazabashi. Und ja, wie gesagt, das feiert gerade sein 300-jähriges Bestehen und hat so ein bisschen seine alte Geschichte im Kaufhaus oder präsentiert seine Geschichte im Kaufhaus, inklusive mit 50 historischen Dokumenten und Ausstellungsstücken. Auch wahnsinnig interessant. Das ist halt auch so eine kleine Besonderheit. Vor allen Dingen, weil das Ding, das gibt's seit 300 Jahren. Krass.
Ja, das ist natürlich so ein kleines bisschen von Theseus, das Kaufhaus. Das hat sich wohl geändert in den letzten 300 Jahren.
Ja, natürlich, klar, das auf jeden Fall. Aber trotz allem hat viele, gerade der großen Kaufhäuser, entstanden tatsächlich aus kleinen Kimono-Geschäften. Es hat auch eine sehr spannende Entwicklung, die wir da hingelegt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dementsprechend, wir kennen ja Japan, Service und so weiter. Ne? Und da haben sich den Service halt wirklich bewahrt. Also es ist schon... Wenn man jetzt nicht gerade an ein Kaufhaus gerät, das nur auf ausländische Kunden ausgelegt ist, gibt es ja auch irrsinnig viele, da kriegst du halt dann nicht so viel Service. Aber wenn du so in so ein ganz altes Kaufhaus reinrennst, mit einer richtig langen Geschichte, da erlebst du dann tatsächlich noch, was Einkaufen mal bedeutet hat.
Ja, na, die nutzen halt ihre Tradition aus und das ist, müssen sie auch unweigerlich, weil man muss sich halt abheben, wie Matze gesagt hat. Also sonst, ja, Einkaufszentrum, ja, das hat vielleicht irgendwie einen besonderen exklusiven Laden und das ist so das Einzige, was dir vielleicht einfällt.
Richtig, und man muss auch ehrlich sein, auch in Japan geht es der Kaufhausbranche nicht gerade sehr gut. Jetzt natürlich auch dank der Chinesen, die wegbleiben, weil die haben normalerweise die Kaufhäuser ziemlich überrannt. Aber sie machen halt immer weniger Umsatz jetzt gerade aktuell, weil die anderen Touristen gehen da gar nicht so gerne rein. Was ich verstehen kann, man muss den Krams auch irgendwie wieder nach Hause transportieren. Das ist nach China recht einfach, aber hört dann leider blöderweise auf, wenn du zum Beispiel aus Deutschland kommst.
Ja, und auf der anderen Seite, lokale Leute, für die sind meistens Einkaufszentren auch nicht mehr so interessant. Früher war das mehr so im Prinzip das Herz der Gesellschaft, dann ist man halt nach der Schule ins Einkaufszentrum gegangen und heutzutage, naja gut, kann man die meisten Bums auch einfach übers Internet kaufen.
Ja, oder man nimmt halt eben Konibi zum Beispiel, weil das Problem ist ja die Einkaufsstraßen und die finde ich in Japan total genial, die sterben ja leider auch aus. Ganz, ganz blöder Trend, muss ich ehrlich sagen.
Ja, leider.
Ist wirklich sehr, sehr schade. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, sind wir mal durch für heute. Wir gehen jetzt mal alle den Frühling genießen, beziehungsweise ich gehe Sachen packen, yay. Ja. Wie üblich, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten noch eine Empfehlung zu Anime Buster, der Podcast von Matze und Miki, wo es da logischerweise um Anime geht, findet ihr bei unserer Schwesterseite raikukai.de. Ja, ansonsten genießt das Wetter. Ich hoffe, es bleibt ein paar Tage noch so schön, dass wir tatsächlich mal wieder so ein bisschen Sonne haben. Yay. Habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.